Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Super Bowl Week ist angekommen. Wir sind nur noch wenige Tage vor dem Super Bowl und das ist natürlich heute bei uns das große Thema. Alles dreht sich um den Super Bowl oder fast alles dreht sich um den Super Bowl. Wir schauen uns an, die Teams, die LA Rams, die New England Patriots, wie sie es gemacht haben, in den Super Bowl zu kommen. Wir gucken uns an, worauf wird es ankommen für beide Teams im Super Bowl. Was müssen sie machen, um das größte Spiel der Spiele zu gewinnen? Und das wollen wir besprechen, das will ich wie immer besprechen mit Christian. Hi Christian.
Hi Felix und hallo ihr da draußen.
Genau, und das wollen wir nicht nur machen. Wir haben natürlich auch noch, so wie ihr es von uns gewohnt seid, noch so ein paar andere Topics, die wir am Ende des Podcasts besprechen werden. So ein paar News-Items, die wichtig sind, die man nicht außer Acht lassen sollte, auch wenn sich natürlich in dieser Woche alles um den Super Bowl in Atlanta dreht. Alles dreht sich um die Storylines. Brady zu alt, Bill Belichick gegen Sean McVay und so weiter und so fort. All das ist bei uns gar nicht so sehr Thema. Wir gucken mehr natürlich auf die Fakten, wie immer, ne, Christian? Wir lassen uns nicht ablenken von irgendwelchen Sachen, sondern konzentrieren uns auf
Eyes on the Prize.
Die X's und O's, nein. Wir geben unser Bestes auf jeden Fall, euch einen guten Abriss zu geben, beziehungsweise einen guten Überblick zu geben für den kommenden Sonntag, für eure Super Bowl Party, eure Super Bowl Erlebnis, wie auch immer ihr das, den Super Bowl schaut. Es wäre eigentlich auch mal ganz interessant zu wissen, wenn ihr uns schreiben würdet, wie ihr den Super Bowl seht. Es gibt ja da ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, ich habe den Super Bowl schon seit Jahren nicht mehr in so einer Partyumgebung geguckt oder in so einer größeren Gemeinschaft, sondern ich bin da eigentlich immer so, wie man so schön sagt, laser-focused und gucke es eigentlich immer alleine, weil ich keine Ablenkung ertrage.
Ja, das war doch, warte, das muss ich auch mal kurz in der Geschichtskiste kramen. Den letzten, den du in der Gruppe geguckt hast, den haben wir dann wahrscheinlich auch zusammengeschaut, ne? War das vielleicht 2000, das war bevor du nach Berlin dann gegangen bist, ne?
Ja, es könnte sein. Also ich glaube, wir haben mal, war das nicht Saints gegen Coles, als Peyton Manning gewonnen hat, den haben wir zusammengeguckt. Das könnte fast der letzte auch gewesen sein, oder?
Nee, wir müssten doch 49ers gegen
das habe ich alleine
Baltimore
geguckt.
Ja, und 2014 Seahawks gegen die Patriots?
Habe ich alleine geguckt.
Ah, okay. Nee, ich habe bis 2016, bis zum Atlanta Super Bowl, Patriots gegen Atlanta, da habe ich dann auch immer mit anderen Leuten zusammengeschaut, so ein bisschen Super Bowl Party-mäßig. So, und halt das Klischee-Ding, wenn man so möchte, ne, mit irgendwie mit amerikanischem Essen, Chili Cheese Fries oder sowas.
Football-Helm voll mit Popcorn.
Ja, nee, so ganz so krass dann auch wieder nicht, aber in der Gruppe. Und da habe ich dann aber auch festgestellt, dass ich dann nicht mehr dieser Casual-Football-Schauer bin, sondern da war im Prinzip auch dann der Super Bowl, bevor wir mit dem Podcast gestartet sind, also vor 2 Jahren.
Ja.
Ist das richtig? Ja, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und dass ich dann halt auch nicht mehr dieses, dieses Casual-Drumherum-Gerede quasi an dem Ort, zu dem Zeitpunkt zumindest, nicht mehr wirklich gebrauchen konnte. Und seitdem schaue ich ihn halt auch alleine und widme mich dem Spiel und in den Werbepausen hauptsächlich Twitter und auch gar nicht mehr den Werbungen selber.
Die Werbung, also für alle, die Möglichkeit haben oder vielleicht auch noch den Game Pass sich holen für den Super Bowl, es lohnt sich, denn die Werbung ist wirklich sehr gut und ich bin ein großer Werbung-Fan auch. Chantix hat mich diese Saison häufig durchs Spiel gerettet. Von daher, die Werbung ist großartig beim Super Bowl, ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Von daher auf jeden Fall angucken, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Da habe ich auch noch was. Ich habe eben einen Thread bei Twitter gesehen von dem Typen, der ganz viele Screenshots von der Peloton-Werbung gemacht hat. Ich weiß nicht, ist das auch schon mal aufgefallen, diese Peloton, ja, diese Fahrräder?
Home-Trainer, ja.
Genau, Home-Fahrradtrainer im Prinzip. Und dann halt immer so einen Beschreibungstext dazu geschrieben hat, in was für exklusiven Orten doch diese Home-Trainer immer stehen würden. Irgendwie in London, im Hochhaus und dann in der Ecke, damit man die ganze Stadt überblicken kann und quasi am Strand, damit man noch alles sehen kann. Und ja, war sehr unterhaltsam aufgedröselt.
Unterhaltsam soll natürlich auch unser Podcast sein oder unsere Podcasts. Und da müssen wir kurz in eigener Sache eine kurze Info geben, denn Christian und ich haben im Grunde genommen zwei Sachen, die wir mit euch mitteilen wollen. Auf der einen Seite ist es, das haben vielleicht einige von euch schon bemerkt, haben wir die beiden Podcasts, die wir haben, unter einen Feed untergebracht, und zwar unter diesen Feed vom NFL Tuesday. Das heißt, wir haben den Petspot, den wir ja auch wöchentlich oder fast immer wöchentlich rausbringen, in den Feed gepackt. Das kann zu Verwirrung geführt haben. Einige von euch haben uns auch geschrieben. Wenn es Verwirrung gegeben hat oder irgendwelche Kontroversen, tut uns leid. Wir hoffen, dass das in den nächsten Wochen nicht mehr so zu Verwirrung führen kann oder soll. Das Ganze hat noch einen besonderen Hintergrund, denn wir hatten es ja angekündigt. Wir hatten ja auch um eure Anregungen, Fragen und Feedback gebeten. Wir werden, sobald die Offseason lost, sobald der Super Bowl vorbei ist und wir so ein bisschen in die Football-leere Zeit, was aktuelle Themen angeht, kommen, werden wir unseren dritten Podcast starten. Und der ist natürlich ganz nah angelegt am NFL Tuesday. Und da wollen wir einen großen Football-Überblick euch geben. Wir haben die Idee und den Wunsch von vielen gehört und wollen das gerne machen, dass wir in kürzeren Episoden, ähnlich wie bei so einer Miniserie, die aber auf längere Zeit gestreckt wird bei uns, in kurzen Episoden von maximal 20 Minuten, wenn es geht, sogar auch kürzeren Episoden, wichtige Themen rund um die NFL für euch besprechen bzw. euch näher bringen. Das heißt, wir gucken uns alle Themen an, die wichtig sind in der Liga. Das heißt, wie ein Franchise aufgebaut ist. Wie sieht's mit Salary Cap aus? Die ganzen Transactions in der Liga. Das ganze, vergesse ich was, Christian, CBA, die Rahmenverhandlungen, all das wollen wir in thematisch gut aufbereiteten kleinen, kurzen Episoden euch zur Verfügung stellen, wöchentlich. Als unseren dritten Podcast, die beiden anderen laufen natürlich parallel weiter, sodass ihr jederzeit die Möglichkeit habt, da auch immer wieder reinzuhören, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach ein bisschen nähere Infos haben wollt, wie funktioniert überhaupt wirklich so ein Trade, was ist wichtig beim Salary Cap, wie sind Verträge wirklich strukturiert, was ist dieses CBA wirklich, was bedeutet das? Das wollen wir für euch aufbereiten, sodass ihr jederzeit auch wieder darauf zurückgreifen könnt, so ähnlich wie so ein kleinen Glossar. Das wird dann alles nicht aktuelle Themen beinhalten, sondern wirklich einen Überblick geben über die Liga als solchen.
Genau, ja. Maximal 20 Minuten, da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Aber wir wollen das wirklich kurz halten, weil die Themen tatsächlich meistens schon eher trockener sind. Und da wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass man sich jetzt nicht irgendwie da 2 Stunden hinsetzen muss und quasi sich einen Podcast anhören muss und nichts weiteres tun kann. Dementsprechend wollen wir es kürzer halten und natürlich auch so unterhaltsam, weiß ich nicht, aber so verdaulich wie möglich zu gestalten. Und wie du schon sagtest, also es soll einfach nur um Themen geben, die wir häufig gerne im NFL Tuesday oder auch im Petspot dann besprechen wollen würden, aber dann nicht können, weil wir denken, ja, wenn wir jetzt so weit ausholen und wenn wir jetzt zum 5. Mal erklären, was ein Waiver Wire ist, beziehungsweise was das Waiver Wire ist oder was ein Tender ist oder so, das ist dann auch immer ein bisschen müßig, sag ich mal. Und da wollen wir halt so eine gewisse, ja, ein Lexikon ist vielleicht zu viel, ein Glossar ist vielleicht zu wenig, sowas dazwischen würde ich jetzt mal so sagen, so würde ich es glaube ich beschreiben. Das wollen wir aufbauen und das wöchentlich für euch dann aufnehmen und hoffen, dass wir dann am Ende ein Produkt bringen können, das euch gefällt.
Genau, das wird quasi unser drittes Produkt, unser dritter Podcast, wenn man so will, und dadurch, dass wir das alles unter einen Hut bringen möchten, dass wir das quasi ähnlich wie so bei so einem kleinen Podcast-Label alles in einem Feed haben wollen, haben wir jetzt quasi die beiden anderen schon zusammengeführt und das hat eben bei ein paar Leuten auch zur Verwirrung geführt. Bei mir selber hat das auch ähnliche Verwirrung geschiftet in meinem Podcast-Player. Wie gesagt, dafür entschuldigen wir uns und wir hoffen, dass es nicht allzu nervig war für euch.
Ja, und es sollten vor allen Dingen auch einmalige Probleme sein. Also es, so wie ich das Ganze verstehe, sollte es wirklich nur ein einmaliges Ding sein. Und jetzt sollten die beiden, quasi die, die vorher den Petspot abonniert haben, zweimal mehr oder weniger denselben Feed abonniert haben. Das ist, glaube ich, die technische Erklärung dahinter.
So viel zu Technik, Christian. Kommen wir endlich zum Super Bowl. Die Super Bowl Week startet natürlich immer traurigerweise mit dem Pro Bowl. Über den Pro Bowl will ich gar nicht viel zu sehr reden. Es gibt vielleicht eine Sache, die mich beim Pro Bowl unglaublich stört. Und zwar, es ist ein unglaublich langweiliges Spiel, in dem unglaublich wenig passiert und es nur nicht mehr unterhaltsam ist. Ich weiß nicht, warum dieser Pro Bowl immer noch gemacht wird. Es ist natürlich schwierig, in der NFL so einen Pro Bowl zu gestalten. Anders als jetzt zum Beispiel in der NBA, wo man das mitten in der Saison machen kann, wo das irgendwie auch einen größeren Reiz dadurch hat. In der NFL finde ich es irgendwie Quatsch. Ich verstehe natürlich, dass der Pro Bowl seine Berechtigung hat, allein schon dessen, aufgrund dessen, dass viele Spieler in ihren Verträgen Incentives haben, also Incentivierungen in ihren Verträgen haben, Boni bekommen, wenn sie in den Pro Bowl gewählt werden. Ich würde aber vorschlagen, dass man ihnen einfach das Geld gibt, das sie sich dann dadurch verdient haben und einfach das Spiel ausfallen lässt. Denn jetzt hat man es auch wieder gesehen in Orlando, es hat geregnet und auf einmal hat man Superstars, sozusagen die Kronjuwelen von manchen Teams, die dann auf einmal in der Defense auftauchen als Offensive-Spieler, wie Saquon Barkley oder Mike Evans, wo ich mich dann frage, muss das sein? Also muss jetzt irgendwie Mike Evans hier eine Interception machen und den Ball noch zu Saquon Barkley werfen, der dann irgendwie übers halbe Feld rennt und man sich jedes Mal wahrscheinlich denkt,
und dann irgendwann die Schiedsrichter aus Mitleid irgendwann das Spiel abpfeifen, weil sie denken so, ja gut, die werden nicht getackelt, ne?
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist viel zu gefährlich. Du hast vielleicht die Investition der Giants in Saquon Barkley, der da rumläuft auf so einem nassen Rasen. Die Verletzungsgefahr ist enorm, wenn der da eine falsche Bewegung macht oder wirklich mal falsch leicht getackelt wird, häufig ist das ja sogar fast noch gefährlicher, und sich was verletzt oder so, das ist es nicht wert in meinen Augen.
Das sehe ich in dem Punkt ein bisschen anders, denn gerade für mich ist das Spiel eben so, weil es so casual ist, eben weniger verletzungsgefährlich. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass sich jemals im Pro Bowl jemand verletzt hat, also zumindest schwerwiegender verletzt hat. Dieses Spiel war, glaube ich, Keenan Allen hat sich, glaube ich, irgendwas geholt, aber das war dann auch mehr so
Zerrung, glaube ich.
Ja, ich meine auch. Das Problem mit dem Pro Bowl ist einfach, es ist halt wirklich zu einer Spaßveranstaltung verdammt. Ne? Ja. Es geht halt einfach nicht mehr. Die Spieler werden niemals dort all out gehen, ob sie jetzt irgendwie 100.000 oder $112.000 verdienen oder 60.000. Ich glaube, das war der Unterschied zwischen Sieger und nicht und Zweitplatzierter beziehungsweise Verlierer. Das ist selbst einem Rookie ziemlich egal, denn es geht da hauptsächlich um Future Earnings, also um das, was man in der Zukunft verdienen kann. Und da wird halt niemals ein kompetitives Spiel bei entstehen. Ja, und die Sache ist aber die, nach wie vor die Zahlen von den Leuten, die den Pro Bowl sich anschauen, sind extrem solide. Dieses Jahr waren es, glaube ich, 8 Millionen, letztes Jahr waren es 8,6. Gut, das ist natürlich fast 10% weniger. Aber die Leute gucken es und ESPN kann es ausstrahlen. Die kriegen das so als Trostpreis, sag ich mal, dadurch, dass sie den Super Bowl nicht übertragen können. Und ABC hat es, glaube ich, gleichzeitig auch ausgestrahlt. Alles schön und gut, aber solange die Leute das gucken, hast du Programm, in dem du Werbeplätze verkaufen kannst und dementsprechend wird die NFL das nicht so schnell ablösen. Was ich mir halt eher vorstellen könnte, ist, dass dann das Spiel selber eingestellt wird irgendwann, ja, und dann es mehr in diese American Gladiator-Richtung geht, ne? Sprich, man macht diese Skill-Competitions, die durchaus ja auch einigermaßen unterhaltsam sein können, wenn sie gut gemacht sind, ne?
Ja, das stimmt. Ich bin dafür, Super Bowl abschaffen, den Leuten ihre Incentives geben und dann meinetwegen Super Bowl abschaffen, nur noch Pro Bowl. Und dann die Incentives auszahlen, eine Skill von mir aus machen, Skill Challenge, whatever, keine Ahnung. Und dann, ich muss Andrew Luck jetzt nicht Dodgeball spielen sehen. Also es reizt mich nicht. Aber okay, vielleicht finden die Leute cool. Ich will immer mal sprechen. Also soll so sein. Viel interessanter ist ja dann eigentlich, wenn die Super Bowl Week jetzt startet, dass wir die erste Media Night haben. Die hatten wir jetzt letzte Nacht. Kann man viele Videos sich nachschauen. Im Game Pass kann man sich die komplette Coverage nochmal angucken, die, glaube ich, 3 Stunden ging. Media Night, wieder sehr, sehr lustig. Sehr lustig auch. Das hatten wir letztes Jahr ja auch nochmal rausgegeben. Das Video von Guillermo, dem Sidekick von Jimmy Kimmel von der Late Night Show, der immer wieder unterwegs ist, der nicht nur beim NFL Super Bowl ist, sondern auch in der NBA, beim All-Star Weekend und so weiter und so fort, der sehr, sehr lustige Fragen stellte als Reporter, Journalist, wie auch immer. Das heißt, es könnte sein, dass es dieser Nacht dann ausgestrahlt wird bei Jimmy Kimmel. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn das Video rauskommt. Sehr unterhaltsam, der hat ein paar sehr, sehr gute Fragen gestellt, selbst Bill Belichick mal zum Lachen gebracht. Das war höchst interessant und höchst amüsant auf jeden Fall. Amüsanter als der Pro Bowl.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich, das, was Guillermo, das ist ja mittlerweile schon eine Tradition, ne? Also der macht das ja mindestens schon seit 2 Jahren, oder?
Ja, sogar länger, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, ja. Also immer sehr lustig.
Sehr lustig. Die Rams haben direkt einen guten Job gemacht, indem sie Marcus Peters kein Podium gegeben haben, in weiser Voraussicht, dass er irgendwie zu viele Fragen bekommt, die er vielleicht dann nicht so gut beantworten könnte. Nickel Roby Coleman hingegen, der hat sich direkt geäußert, hat gesagt, dass der GOAT Tom Brady zu alt ist, über den Zenit hinaus ist, nicht mehr so akkurat ist mit seinen Pässen.
Nudelarm
so ein bisschen à la Peyton Manning. Schwierig, wir wissen alle, dass das sich rächen kann. Gerade wenn man bei Tom Brady seine Competitive Juices anspricht.
Vor allen Dingen, das ist halt genau die Munition, die Coaches der Patriots um Bill Belichick natürlich suchen, akribisch auch suchen. Die suchen nach genau so einem Zitat und knallen das den Spielern vors Visier, und das ist dann die Motivation quasi der Woche. Und daraus sieht man ja auch, also wie viele haben darüber gelächelt, dass die Patriots sich als Underdog gesehen haben, bevor sie gegen Kansas City gespielt haben. Die meisten haben es belächelt und gesagt, so ja, seit 18 Jahren so erfolgreich, 8 AFC Championship Games in Folge, bla bla bla, und die sehen sich als Underdogs, ist ja Quatsch. Aber die sehen sich wirklich als Underdogs, speziell weil sie natürlich dann auch die Coverage der Boston Media dann auch betrachten. Und die haben dann wirklich das ganze Jahr über gezweifelt, weil die Patriots natürlich auch sehr unstet waren in ihrem Spiel. Aber da sind natürlich solche Kommentare von Roby Coleman, nicht ganz geschickt, denn er hat sicherlich auch getan, um so ein bisschen von den anderen Fragen abzulenken, die er die ganze Woche bekommen hat.
Wahrscheinlich. Wie sich das sportlich alles auswirken kann, da kommen wir gleich zu, wenn wir die beiden Teams nochmal euch näher bringen, wenn wir auch unsere Vorstellung für den Super Bowl euch näher bringen. Eine, beziehungsweise die Story der Media Night oder im Grunde genommen der letzten Tage war im Grunde genommen, dass Sean McVay gesagt hat, dass er von Bill Belichick im Grunde genommen, seitdem sie sich beim
Combine,
genau, getroffen hatten, nach fast jedem Spiel eigentlich eine Textnachricht bekommen hat von ihm, wo Bill Belichick ihm häufig dann gratuliert hat, ihn Komplimente rübergesendet hat und Sean McVay ihm gesagt hat, dass das für ihn eine so große Ehre war, als junger Coach von einem Bill Belichick eben gesehen zu werden, und dass er sich so gefreut hat, dass Bill Belichick so eine Anteilnahme dann auch äußert. Was lustig ist, Bill Belichick Textnachrichten, man denkt ja immer, der kann kein Handy bedienen. Zumindest so,
nee,
wie
der kann Snapface, kann er nicht.
So wie er sich gibt. Die Frage ist jetzt, Christian, wenn wir jetzt von 16 Textnachrichten ausgehen, die Bill Belichick gesendet hat nach 16 Spielen der LA Rams, wie viele Emojis hat er wohl gesendet insgesamt? Das Over-Under liegt bei 2.
Ja, definitiv under. Ich weiß noch nicht mehr, ob er überhaupt ein Oldschool-Emoji mit Doppelpunkt und Klammer zumachen kann, oder ob er es kennt, sagen wir es mal so, denn er ist ja nun auch in den 90ern, wo das so langsam aufgekommen ist, würde ich jetzt mal sagen, selbst da glaube ich nicht, dass er da schon viel mit Computern gearbeitet hat.
Wahrscheinlich nicht. Ah, du liegst leider falsch, es sind insgesamt 3, denn in 3 Textnachrichten hat Bill Belichick ein Emoji benutzt. Und glücklicherweise, ganz exklusiv, liegen dem NFL Tuesday genau diese 3 Textnachrichten vor, in denen er das Emoji benutzt hat. Wir haben die natürlich direkt mal für euch auf Deutsch übersetzt. Und zwar nach Woche 8, nach dem Sieg gegen die Packers, hat Bill Belichick geschrieben: Hey Sean, ihr seid so explosiv und gut in der Offense, fast so gut wie wir in 2007, als Brady noch jung und fit war und auf mich gehört hat. Kotz-Emoji. Nach Woche 15, nach der Niederlage gegen Philly, hat Bill Belichick geschrieben: Hey Sean, Kopf hoch, es ist so schwer gegen Nick Foles zu gewinnen, ohne einen echten Number One Cornerback. Hashtag Malcolm Butler, heulender Smiley. Und nach dem Conference Championship Game hat Bill Belichick geschrieben: Hey Sean, Bill hier, gern geschehen mit dem nicht gegebenen Pass Interference Call, jetzt musst du dein Versprechen halten und Eric Mangini eine Woche mit meiner neuen Videokamera von Best Buy euer Training filmen lassen. Totenkopf-Emoji.
Ja, sehr gut.
Das waren die drei Textnachrichten, in denen Bill Belichick ein Emoji versendet hat an Sean McVay.
Ja, dazu wollte ich zu dem Thema noch ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt tatsächlich das Buch durch, ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast auch erwähnt oder habe ich da nur mit dir darüber gesprochen? The Education of a Coach. Ist, glaube ich, von 2006 oder 2005 und da wird auch sehr gut drin beschrieben, wie Bill Belichick das Trainerkarussell in der NFL sieht und dass er sich immer dessen bewusst war, wie schnell man aus dem Job raus sein kann und vor allen Dingen, dass es auch wenig mit den eigenen Fähigkeiten zu tun hat, sondern auch viel mit Glück zu tun hat. Denn wir wissen ja alle, wie schnell No-Call, wie wir es jetzt letzte Woche in New Orleans gesehen haben, dazu führen kann, dass man ein Spiel verliert oder eine Verletzung oder der Ball springt einfach anders. Und hätte dann zum Beispiel Julian Edelman getoucht bei dem vermeintlichen Muffed Punt.
Ja.
Also viel kann passieren, ohne dass es im Einfluss des Trainers ist. Dessen war er sich immer schon bewusst, als er angefangen hat in der Liga. Und dementsprechend hat er immer sehr viel Wert darauf gelegt, tatsächlich Kontakte unter den Coaches zu pflegen und zu halten, weil man auch nie wusste, ob man sie mal irgendwann brauchen würde. Und ich glaube, dass er diese Einstellung nach wie vor verfolgt oder vertritt und dementsprechend das Interesse auch nicht nicht so oberflächlich war, sondern tatsächlich so ein ehrliches Interesse ist, das einfach zu seinem Coaching-Alltag dazugehört.
Ja, absolut. Viele reden ja immer über diese sogenannten Coaching Trees. Von Andy Reid wird natürlich jetzt immer viel gesprochen. Natürlich dann auch von Shanahan, ja. Der ja den jüngeren Shanahan, den Sohn plus Sean McVay plus LaFleur und so weiter und so fort rausgebracht hat. Der Coaching Tree von Bill Belichick ist auch enorm, wenn man sich das einfach mal vergegenwärtigt. So viele Head Coaches, so viele gute Coaches auch, die in der Liga unterwegs sind, so viele General Manager, die quasi für Bill Belichick angefangen haben als wie nennt man diese Jobs, bei denen man im Grunde genommen alles machen muss, vom Kaffee kochen bis irgendwie Leute vom Flughafen abholen, die sich dann hochgearbeitet haben und Bill Belichick dann eben jahrelang oder im Grunde genommen ihre komplette Zeit über immer so dankbar sind, weil er ihnen eben den Weg da reingeebnet hat in die Liga. Und das hört man ja immer wieder.
Genau, ja, definitiv. Also es ist wirklich sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut. Nur haben die Coaches von Bill Belichick Tree ja diesen Ruf, sich eben nicht beweisen zu können beziehungsweise behaupten zu können, denn zumindest die Head Coaching Position angetreten sind, da lässt der Erfolg noch so ein bisschen zu wünschen übrig, ne?
Ja, wobei, ich meine, dafür, also wenn man sich so ein paar Gestalten anguckt, die unter Bill Belichick groß geworden sind, Nick Saban zum Beispiel, der vielleicht der beste College Coach ever ist, dann haben wir Ozzie Newsome, der einer der größten GMs war, zumindest der unserer Zeit sozusagen, dann haben wir Leute wie Pioli, der bei Kansas City viel gemacht hat, dann Dimitrov, der jetzt bei Atlanta viel macht und ein sehr, sehr guter GM ist. Dann haben wir, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Defensive Coordinator von den Eagles, vorher bei den Lions, einer der besten Defensive Coordinator in der Liga, Jim Schwartz. Da sind schon viele, viele dabei, die er quasi damals in Cleveland großgezogen hat.
Ja, aber die Head Coaches eben nicht so wirklich, ne? Das ist ja was Mangini,
ja, weil die,
und Billy O ist jetzt natürlich noch so ein bisschen,
das
da ist die Jury noch, berät sich noch, ne?
Das Problem ist halt, dass die viele von denen, wie zum Beispiel mit Ginny, halt einfach den Fehler gemacht haben oder auch Nick Saban, dass sie in die AFC East gegangen sind und da war Bill Belichick eben schon mit Tom Brady unterwegs und dann macht es halt wenig Sinn, da hast du halt nicht so viel Erfolg. Christian, kommen wir zu den Teams, kommen wir zum Super Bowl selbst. Fangen wir an mit dem Auswärtsteam, den New England Patriots.
Ja, das bin ich.
Das bist du. Wen wundert's?
Genau. Ja, also die Patriots, es ist eine erstaunliche Saison für sie, denn was mir jetzt auch nochmal beim Rausarbeiten nochmal aufgefallen ist, es fehlen ihnen wirklich so ein bisschen die Starspieler. Das ist wirklich was, das hat man auch schlussendlich daran gesehen, wie wenig dann nur in den Pro Bowl gewotet wurden. Ich glaube, das waren nur Tom Brady und Stephon Gilmore, ne? Ja. Oder übersehe ich jemanden?
Nee, das ist korrekt.
nicht mehr der obligatorische Special Teams Captain Matthew Slater war drin dieses Jahr.
Nur nicht mehr der obligatorische Fullback James Devlin war drin.
Genau. Also insofern ein besonderes Jahr. Und so ein bisschen bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn das ein erfolgreiches Jahr wird, also wenn die Patriots den Super Bowl gewinnen würden, dann könnte man das schon in eines der besten Coaching-Jobs von Bill Belichick einordnen, denn es war gleichzeitig auch noch mit vielen Dingen neben dem Platz zu kämpfen, beziehungsweise mit Personalproblemen, würde ich es jetzt mal nennen, denn du hast das ganze Wide-Receiver-Karussell gehabt, ne? Also es fing an in der Saison, dass Malcolm Mitchell nicht mehr weiterspielen konnte, beziehungsweise ja nicht mehr wirklich fit war, sein Knie nicht mehr mitgemacht hat, und dann die ganze Geschichte mit Matthews und mit Eric Decker, der dann geholt wurde, und mit
Kenny Britt.
Kenny Britt, genau, der dann auch nicht das gebracht hat, was er gebracht hatte. Die Sperre von Julian Edelman, die dazu kam, die ersten vier Spiele deutlich beeinflusst hat. Dann das Einfügen von, ach Gott, oh Gott.
Josh Gordon.
Josh Gordon, ja, jetzt fällt es mir auch ein. Das eine Zeit lang gebraucht hat und am Ende war er dann auch nicht mehr dabei, also hat dann auch gefehlt. Und nichtsdestotrotz, all den ganzen Problemen zum Trotz, spielen die Patriots zum letzten Ende der Saison hin, wie es eigentlich üblich bei ihnen ist, den besten Football. Vielleicht nicht Anfang Dezember, aber zumindest die letzten beiden Spiele und dann natürlich die beiden Playoff-Spiele, könnte man sagen, sind die besten Spiele in der Saison, die sie gespielt haben. Und das ist unter den Voraussetzungen für mich schon etwas Besonderes. Jetzt sind sie für diesen Super Bowl auch wieder der Favorit, wenn man den Wettstudios glaubt. Und auch den meisten Medienleuten würde ich jetzt mal so einschätzen. Also das liegt dann natürlich auch hauptsächlich daran, dass die Patriots schon so oft da waren. Und ja, man ist vielleicht auch einfach erwartet. Ich weiß es nicht, aber es ist schon eine besondere Leistung meines Erachtens, die Patriots dieses Jahr abgeliefert haben. Natürlich auch Tom Brady mit dabei, denn auch er musste sich auf die Widrigkeiten einstellen. Das Team hat sich auch ein bisschen gewandelt, dadurch, dass sie mit Sony Michel jetzt seit wirklich langer Zeit wieder einen hochrangigen Running Back oder einen hochpreisigen Running Back in ihren Reihen haben. Preisig in dem Sinne, dass er hoch gedraftet wurde. Mehr auf das Laufspiel setzen, beziehungsweise nicht unbedingt aus das Laufspiel setzen, aber mehr aus dem Laufspiel herausholen können. Und das ist natürlich auch etwas, das ihrem Spiel sehr stark geholfen hat. Besonders für mich. Finde ich wirklich sehr besonders und sollte vorher erwähnt werden. Denn wir wollten natürlich auch schauen, wie sind die Patriots hier hingekommen, wo sie jetzt sind.
Absolut.
Jetzt so ein bisschen zu der Frage, was sind für mich so die Schlüsselpunkte für dieses Spiel? Und da glaube ich, da bediene ich mich mal so ein bisschen an deinem Werkzeugkasten, denn du redest ja immer von den Lines, von der O und D Line.
Ach, ich dachte von den Detroit Lines.
Nee, die haben diese Saison nicht so viel Relevanz gehabt. Und zwar die Trenches, der Grabenkampf, wie es dann, ich meine, im Football ist es ja häufig sehr militaristisch, wird sehr wichtig sein, denn in all den Niederlagen von den Patriots, das waren ja immerhin auch 5, ne? Ja. Haben sie mindestens 100 Yards Rushing zugelassen und selber keine 100 Yards gerusht. Also das ist nicht unwichtig, meines Erachtens. Die Defensive Line ist wirklich in diesen Momenten sehr spotty gewesen und in Turn, also gleichzeitig haben die Rams, wenn sie verloren haben, eben auch keine 100 Yards gerusht. Also das wird ein wichtiger Faktor sein. Gleichzeitig ist es auch mit dem Pass Rush natürlich so, dass Tom Brady wurde jetzt in der Offseason kein einziges Mal gesackt, nachdem er 90 Mal gepasst hat. Es ist schon herausstechend und man darf auch nicht vergessen, das war gegen Bosa, Ingram, Houston Ford und Chris Jones. Das sind alles zumindest große Namen und Chris Jones, der 11 Spiele in Folge lang einen Sack hatte, vor allen Dingen durch die Mitte durch, wird es auch sehr interessant sein, denn gerade Aaron Donald, der hauptsächlich durch die Mitte kommt und durch die Mitte auch Tom Brady deutlich Probleme wird machen können, meines Erachtens, denn mit dem Edge Rush, also mit dem Rush über die Außen, kommt er in der Regel besser klar, wenn er nochmal halt hochsteppen kann, und das wird bei Aaron Donald vielleicht nicht so gut gehen, beziehungsweise ein Damakin Sue, der dann vielleicht weniger Beachtung finden wird und dann mehr Möglichkeiten hat, im One-on-One sein Spiel aufzuziehen. Also das wird für mich ein wichtiger Faktor sein, die Offensive und Defensive Line, wie die sich schlagen werden. Die Patriots, wenn sie wenn sie 100 Yard rushen, glaube ich auch schon, dass sie das Spiel gewinnen werden. Also sagen wir so, wenn sie ein dominantes Laufspiel haben können, entwickeln können. So würde ich es formulieren. Genau, das ist die Sache dazu.
Hast du für die Pads, sagen wir mal, einen X-Faktor auf einer der beiden Seiten? Also ein Spieler, der, wenn er gut spielt oder wenn er besser spielt als normal, wenn er ein großartiges Spiel hat, quasi der entscheidende Faktor sein könnte für den Sieg für die Patriots?
Ja, vielleicht David Andrews. Das könnte ich mir vorstellen, denn er ist, wird sicherlich häufig damit zu tun haben, sich Aaron Donald in den Weg zu stellen, wenn auch sicherlich nicht alleine, zumindest hoffe ich das. Aber auch könnte es sein, dass er ab und zu mal One-on-One sein wird, weil das schematisch irgendwie so einfach so funktioniert. Und da wird er einfach seinen Platz halten müssen. Und David Andrews ist etwas leichter, ist jetzt nicht so der größte Center. Sein dritter Super Bowl in Folge übrigens, und er ist der erste Spieler, der es in seinen ersten 3 Jahren geschafft hat, als Starter in den Super Bowl zu gehen. Interessante Nebenstatistik. Wird spannend sein. Also man sagt ihm auf jeden Fall mal nach, dass er extrem große Football-Intelligenz hat. Die wird er da inklusive seiner körperlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Also ihn würde ich das schon so als X-Faktor sehen dann in dem Moment, wenn ich mir die beiden Lines anschaue. Gut, gehen wir weiter. Eine weitere Sache ist natürlich dann immer das schnelle Passing-Spiel von Tom Brady. Haben wir auch wieder alle zig Next-Gen-Stats gesehen bei Twitter, wie schnell der Ball immer bei Brady rausging, auch in den letzten beiden Spielen. Was natürlich gleichzeitig auch wieder die Offensive Line die Arbeit für sie erleichtert. Das wird sicherlich auch wieder ein Faktor sein für die Patriots, den Ball schnell loszuwerden und in ausgewählten Situationen dann vielleicht mit White und mit Gronkowski in so eine gewisse Art von Max Protection zu gehen, um dann halt mal ein, zwei Shotplays zu probieren, unerwarteterweise, um dann vielleicht die etwas opportunistische Art von Talib und Peters, die im Secondary sehr stark zusammen sein können und auch vor allen Dingen zusammen in dieser Saison, wenn sie zusammen auf dem Feld standen, sehr stark waren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sie so ein bisschen zum Anbeißen bringen kann. Quasi, dass sie dann die Route undercutten, aber sie dann falsch einschätzen und dann ist dann Chris Hogan mal wieder komplett offen und man fragt sich, warum wird er nicht gedeckt zum Beispiel. Wäre für mich möglich, aber ja, wir werden sehen. Könnte mir auch wieder vorstellen, dass die Patriots schnell spielen, sprich die Defensive Line der Rams versuchen, platt zu kriegen, so wie wir es auch am Ende vom Kansas City Spiel gesehen haben. Die wussten nicht mehr so richtig, wie es weitergehen sollte. Nun ja, wir werden sehen. Was die Offense der Rams angeht, tja, Laufspiel stoppen. Das wird wirklich wichtig sein, denn vieles basiert da drauf. Ich glaube, ich habe irgendeine Statistik gesehen, dass die Rams 80% in den Playoffs, glaube ich, an das Center gespielt haben. Also nochmal eine höhere Rate, zumindest gefühlt höhere Rate, als es in der Regular Season war. Das wird schwer zu verteidigen sein, wenn du nicht das Laufspiel schon stoppen kannst. Und wenn das Laufspiel nicht ganz so effektiv wird, wenn es nur semi-effektiv wird, dann leidet auch das restliche Passspiel darunter, die Play-Action. Ja, wo ich so ein bisschen Probleme hatte, dass die Rams jetzt mittlerweile mit mehr Doppel-Tight-End-Packages quasi auf das Feld gehen. Und bei den Patriots und dem Covern der Tight-Ends, da habe ich immer Sorge.
Glaubst du, der erste Spielzug der Patriots geht direkt auf Nickel Robey Coleman, um ihn direkt so ein bisschen ruhig zu stellen?
Ich glaube, der erste Spielzug wird ein Laufspielzug sein.
Okay. Was glaubst du? Wie geht's aus? Du brauchst kein richtiges Ergebnis zu nennen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Patriots gewinnen werden. Ich meine, ich habe es jetzt die letzten 3 Wochen hoch und runter gepredigt und gesagt, dass der Super Bowl-Gewinner aus der AFC kommt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Ich glaube, dass das pure Talent vielleicht, ne, das hatten wir schon bei den Chargers gehabt, dass sie vielleicht das kompletteste Team sind. Ich glaube, dass die Rams auch ein kompletteres Team sind als die Patriots. Aber die Erfahrung und schlussendlich vielleicht auch das Coaching beziehungsweise der gesamte Gameplan und so weiter und das ganze Game Management, da sehe ich den Vorteil einfach bei den Patriots dementsprechend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Patriots das Spiel gewinnen werden. Allerdings bin ich das häufig.
Das heißt, ein Touchdown, ein Field Goal, vielleicht noch weniger?
Ich würde sogar sagen, es wird ein 10-Punkte-Plus-Sieg.
Oh, okay. MVP? Wer wird MVP dann bei den Patriots? Wenn es mal nicht Brady wird?
Ja, der Super Bowl MVP ist ja immer, der Quarterback muss den ja verlieren.
Ja.
Und dementsprechend, da würde ich jetzt nicht nochmal irgendwie spekulieren und sagen, das wird jemand anders, da würde ich dann auch Tom Brady sagen.
Okay. Zu den Rams habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ja, wie sind sie da hingekommen zum Super Bowl? Ich hatte es letzte Woche schon mal gesagt und ich kann es immer nur gebetsmühlenartig wiederholen. Für mich, die letzten beiden Jahre, die krasseste Story, die wir seit sehr, sehr, sehr langer Zeit in der NFL gesehen haben, der vielleicht beste Turnaround ever, der beste Turnaround mit einer Relocation, sprich mit einem Umzug aus St. Louis nach L.A. Wenn man das alles zusammenrechnet, was da passiert ist in den letzten Jahren, ist es eine unglaubliche Geschichte, die natürlich an Sean McVay festgemacht wird. Und er hat da wirklich hervorragende Arbeit geleistet, wenn man sich zurückerinnert, dass in 2016, und das ist verdammt nicht lange her, Jeff Fisher nach einem 4-9 Rekord innerhalb der Saison rausgeworfen wurde, nicht zuletzt deshalb, weil er wahrscheinlich damals gegen die New England Patriots noch nicht mal seine Challenge Flag mehr gefunden hat an der Seitenlinie, und ich glaube, sein Sohn musste ihm sagen, dass er die irgendwo in eine Jackentasche gesteckt hatte. Das war so sinnbildlich für diese für die Rams zu der Zeit, ein Team, das mit einem Quarterback an den Start gegangen ist, von dem viele gesagt haben, warum hat man ihn genommen, warum hat man nicht Carson Wentz genommen, der zu dem Zeitpunkt schon auf einem ganz anderen Level gespielt hat. Und dann kommt im Januar 2017 Sean McVay, und seitdem haben sie einen 24-8 Rekord, spielen unglaublich enthusiastischen Football, haben im Grunde genommen L.A. schon für sich gewonnen, haben den Chargers den Rang im Grunde genommen schon abgelaufen in der Stadt der Engel, und sind im Grunde genommen mit diesem Umzug, mit diesen ganzen Widrigkeiten, die sie haben, sprich die Facility, man hat das ja auch gesehen in den Videos beziehungsweise in den Beiträgen über die Rams, dass sie nicht annähernd auf die Ressourcen dort zurückgreifen konnten in Kalifornien, wie das zum Beispiel jetzt die Patriots standardmäßig in Foxborough haben, und dass Sean McVay das trotzdem geschafft hat, als Head Coach dieses Team so zu formen und vor allen Dingen auch dann für diesen Erfolg zu sorgen, und vor allen Dingen auch ein Team, was Bill Belichick jetzt selber auch mehrfach angedeutet hat, ein Team, was einfach so tough ist, was bei dem es keine Probleme gibt, keine Ausreißer, einfach zusammenzuhalten, ist für mich einfach der Grund, warum sie es dahin geschafft haben. Und dieser 24-8 Rekord ist wirklich sagenhaft, wenn man sich wirklich nur überlegt, dass es nicht ganz zwei Saisons, oder im Grunde genommen genau zwei Saisons jetzt sind. So, und jetzt stehen sie im Super Bowl, im größten Spiel überhaupt nach zwei Saisons unter Sean McVay. Und jetzt ist die Frage, was können sie machen, was müssen sie tun, um das Spiel zu gewinnen gegen den mighty Bill Belichick und Tom Brady, der immer noch unterwegs ist mit seinen 41 Jahren. Die Rams sind, du hast es angesprochen, Christian, vielleicht das Komplette, wobei ich mir eigentlich von diesem Begriff weg möchte, ein gutes Team, was auf allen Positionen sehr, sehr gut besetzt ist. Sneed, der als GM da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, viele Spieler zusammenzuholen, ein gutes Team
zu formen. Extrem aggressiv auch, ne?
Extrem aggressiv, ja. In der Offense, über die natürlich viele sprechen, bin ich gar nicht so hyped, wie viele immer sagen. Es ist für mich auch gar nicht so viel Neues dabei. Wenn man sich den Track Record so ein bisschen anguckt von Sean McVay in Washington, da wo er herkommt, so ein bisschen was sein Football-Mind angeht, hat er eigentlich im Grunde genommen vieles mit übernommen und hat viele Dinge, die er da gemacht hat, was das Schema angeht, das Offense-Schema mitgenommen zu den Rams. Was sie eben auszeichnet, ist, dass sie sehr, sehr wenig Personenwechsel machen müssen. Also Personal Shifts haben sie so gut wie keine. Sie spielen im Grunde genommen immer in ihrem klassischen 11-Personnel. Du hast es angesprochen, dass sie auch gegen die Saints dann viel mit zwei Tight Ends gespielt haben. Ich erwarte aber, dass sie erstmal in ihrem klassischen Personal aufs Feld gehen, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Team daran gewöhnt ist. Und das Team ist auf den Skill Positions relativ jung, mit Jared Goff, mit Todd Gurley, die, glaube ich, diese Sicherheit auch brauchen, gerade in so einem Spiel wie so einem Super Bowl. Und da sind die Rams eben gut. Aber das ist jetzt nichts großartig Besonderes. Also sie machen sich im Grunde genommen die Liga, so wie sie jetzt momentan aussieht, zu nutzen. Und dieses Spielsystem, wie gesagt, man hat unglaublich viele Parallelen zu Washington. Also die Bootlegs, die Leaks-Spielzüge, in denen man quasi Jared Goff so ein bisschen Freiheit gibt, indem man ihn aus der Pocket raus driften lässt. Das macht sie sehr gefährlich, weil sie das eben sehr, sehr gut können, indem sie ihre Receiver häufig in Bunch-Formations aufstellen, die Receiver häufig motion, also sie haben jetzt nicht so viele Trickspielzüge wie die Chiefs, aber sie motion sehr viel und sie haben häufig, dass sie im Grunde genommen ihre Receiver so aufstellen, dass sie in einer Bunch-Formation sich aufstellen, um es quasi schwieriger zu machen, für die Gegner eben Press-Man zu spielen. Das ist eine Sache. Und dann geben sie Jared Goff eben den gewissen Look, indem sie ihn eben rausbooten oder leaken aus der Pocket. Dann haben sie die Titans, die jetzt nicht unbedingt stark sind, was ihre Fähigkeiten angeht, aber die spielen sie eben sehr gut frei. Indem sie eben gerade, das finde ich sehr interessant, was das First Down angeht, sind sie extrem stark, wenn sie da eben den Passspielzug bringen, weil eben viele eben versuchen, Todd Gurley erstmal aus dem Spiel zu nehmen und sagen, okay, wir müssen den Lauf stoppen, so wie du es angesprochen hast, wenn wir Todd Gurley sozusagen minimalisieren, haben wir eine gute Chance, dann können wir das Spiel gewinnen und da können die Rams eben ganz klar attackieren, indem sie sagen, okay, First Down, wir laufen nicht, sondern eben Bootleg raus aus der Pocket und dann eben auf die Tight Ends oder die Receiver, die dann sehr häufig und sehr gerne eben ihre Crossing Route laufen, viel underneath laufen, versuchen eben die Verteidiger ins Laufen zu bekommen. Und was Sean McVay eben gut macht, das Spielschema ist jetzt nicht neu, was er erfunden hat, aber was er gut macht, er setzt da an, wo die Liga im Grunde genommen aufgehört hat, nämlich der Defense ein bisschen mehr Handwerkszeug zu geben. Und er attackiert die Defense da, wo sie eigentlich ihn nicht verteidigen kann, aufgrund der neuen Regeländerungen, die eben sehr, sehr stark die Offense bevorteilen. Ja, genau. Ja. Das machen sie eben sehr, sehr gut. Und zudem haben sie sehr gute Receiver, was das Run-Game angeht. Alles in allem zwei starke Receiver in Cooks und natürlich auch Woods, die beide auch so ein bisschen ähnlich wie bei den Patriots, so ein bisschen die nicht gewollten sind, auch wenn Cooks vielleicht ein bisschen mehr Potenzial insgesamt hat oder vielleicht der etwas hochpreisigere von beiden ist. Beide mit einer über 1000-Yard-Saison. Woods, der in Buffalo lange Zeit nicht gewollt oder nicht richtig gewollt wurde und man hat ihn dann ziehen lassen. Der jetzt eben bei den Rams aufblüht, einfach aufgrund der Tatsache, dass er in dem System einfach sehr, sehr viel Freiheiten bekommt. Wenn sie das hinbekommen, dann haben sie eine gute Chance. Das Problem ist einfach, die Patriots sind vielleicht eines der Teams, das, was die Defense angeht, darauf nicht viel reinfällt. Vielleicht fallen sie einmal drauf rein im Spiel, aber nicht häufig. Die Patriots, das ist ja dein Mantra, Christian, sind sehr, sehr gut darin, die Ecken dicht zu machen oder die Ränder. Nee, du sagst immer die Ränder. Mit ihren Linebacker oder
Contain.
Auch, genau, mit ihren Defensive Ends. Das heißt, diese leichten Misdirections, indem du quasi Jared Goff aus der Pocket rausbringst, funktionieren natürlich nur, wenn dann die Defensive Ends und die vor allem Weakside Linebacker eben auch auf den Run-Fake reinfallen und Jared Goff nicht sozusagen beobachten oder bei ihm bleiben, was seinen Laufweg angeht. Das sehe ich halt als Problem für die Rams, ob sie diese ihre klassischen Spielzüge spielen können mit jemandem wie Calvin Neu, der da sehr, sehr gut geschult ist. Das wird für mich so ein großes Fragezeichen in dem Spiel. Ansonsten, was die Defense angeht von den Rams, klar, du hast angesprochen, die D-Line, das Paradestück. Aaron Donald vielleicht MVP, wenn man von seiner rein sportlichen Leistung ausgehen kann hier.
Und nicht von seiner Position.
Nicht von seiner Position, weil er leider kein Quarterback ist. Werden sie versuchen, irgendwie frei zu spielen, indem sie natürlich mit Dante Fowler, der jetzt ein bisschen zurückgekommen ist in den letzten Wochen, versuchen werden, so ein bisschen Chaos zu kreieren. Marcus Peters, Aqib Talib vor allen Dingen, Marcus Peters muss, und das da ist dann vor allen Dingen auch Sean McVay gefragt als Head Coach, den muss man irgendwie so ein bisschen kühlen Kopf bewahren lassen. Also wenn Marcus Peters so ein bisschen überdreht, ist das, glaube ich, ein großes Problem. Also wenn der, wie man so schön sagt, fundamentally sound spielt und bei dem bleibt, was er gut kann, dann wird es schwer für Brady. Wenn Marcus Peters irgendwann überdreht, vielleicht ein bisschen zu viel Adrenalin in ihm hochkommt in so einem wichtigen Spiel, haben wir das häufig gesehen, nicht zuletzt gegen die Saints in der Regular Season, dass er dann häufig versucht zu antizipieren und dann häufig auch eben geschlagen wird. Und das müssen wir eben verhindern. Also das ist natürlich gegen Brady gerade sehr, sehr problematisch, weil der das erkennt. So ein bisschen mein X-Factor und für das Spiel generell ist für die Rams Mark Barron eigentlich eine ganz, ganz interessante Story als Safety gedraftet, sehr hoch in der ersten Runde. Ich glaube, Pick 7 war es von den Tampa Bay Buccaneers damals unter Greg Schiano. Dann zu den Rams, damals noch St. Louis Rams gekommen. Dann wurde er irgendwann zum Linebacker umfunktioniert und war dann einer dieser klassischen Hybrid Weakside Linebacker in der Liga. Er hat eine unglaublich wichtige Position, weil die Linebacker-Position in der Defense der Rams nicht so stark besetzt ist, nicht zuletzt seitdem auch Ogletree weg ist, haben sie da nicht viele gute Spieler. Und Mark Barron muss sehr, sehr viel machen. Er hat ein kleines Problem natürlich gegen den Lauf, weil er einfach von Natur aus eben eher Hybrid-Safety ist, nicht der klassische Linebacker, den du brauchst, um dann auch den Lauf zu stoppen. Das heißt, er muss ein großartiges Spiel haben, um die Patriots Offense auch so ein bisschen in Schach zu halten. Und wenn er das schafft, wenn Mark Barron wirklich der X-Factor sein kann mit einem großartigen Spiel, haben die Rams auf jeden Fall eine Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. In der Offense wird's, ja, du hast es angesprochen, Todd Gurley ist extrem wichtig für die Offense. Was ganz interessant ist, wenn Jared Goff nicht zu viel passen muss, das zeigen auf jeden Fall die Zahlen, sind seine Ratings sehr, sehr hoch. Also in einem Spiel, wo er nicht häufiger als 20 Passversuche hat, was für einen Super Bowl wahrscheinlich unwahrscheinlich sein wird, aber wenn sie da ungefähr in dem Bereich bleiben können, hat er im Grunde um seine besten Spiele gehabt in der Saison mit den höchsten Ratings. Und so ein bisschen umgekehrt gilt das für die Defense. Je länger es für die ging auf dem Feld, desto besser wurden sie. In dem vierten Quarter in der Saison hatten sie die meisten Sacks. Liegt natürlich auch daran, dass sie häufig dann schon eine Führung hatten oder eben auch die O-Line müde wird. Und sobald sie Long Yardage haben, sprich die gegnerische Offense einen dritten und langen hat, sind sie extrem gefährlich und haben unglaubliche Zahlen da produziert. Allein, ich glaube, wenn es dritter und mindestens 8 war, hatten sie 13 Sacks in der Saison. Das müssen sie irgendwie hinbekommen, dass sie Brady in die Long Yardage bekommen, was die Chiefs zum Beispiel nicht geschafft haben. Dann könnte es ein sehr, sehr spannendes Spiel werden.
Ja, die Chiefs haben ja schon, also an dem letzten Drive, in der Overtime haben sie es ja dreimal geschafft. Aber ja, ich weiß, was du meinst, klar. Also Third Down Conversions sind bei den Patriots, ich habe das nicht mehr so ganz so vor Augen, aber speziell auch in den Niederlagen waren die sehr frustrierend. Ist natürlich generell frustrierend, wenn du viel über lange Third Downs gehen musst. Ne? Es ist ja nicht umsonst, sagt man immer, das Motto beim First Down ist es, hinter die Sticks zu kommen, also hinter die Kette, oder wie auch immer. Also positive Yards auf jeden Fall zu generieren. Und da wird es meines Erachtens viel davon abhängen, ob die Patriots halt auch ein erfolgreiches Laufspiel aufziehen können. Denn sie werden bestimmt dem Motto so ein bisschen treu bleiben und am ersten Down viel laufen. Ne?
Ja, müssen wir auch. Ich bin halt gespannt. Was natürlich auch interessant ist, Defensive Coordinator der Rams, Phillips, der hat natürlich viel Erfolg gehabt, gerade bei den Denver Broncos, wenn es gegen die Patriots ging, wenn sein Pass Rush eben da war. Das heißt, das ist natürlich das A und O, wenn der Pass Rush produktiv sein kann mit Fowler, mit Sue und vor allen Dingen Aaron Donald. Dann spielt das unglaublich in die Karten von der Defense, die Phillips läuft mit seinen Teams schon seit jeher. Die Frage ist auf der anderen Seite, geht an dich, Christian, was glaubst du in der Defense machen die Patriots, von denen ja eigentlich das Mantra immer ist, okay, wir nehmen die größte Waffe weg, die der Gegner hat, indem wir sie doppeln, und lassen dann einfach oder gucken dann einfach, wie der Gegner damit umgeht. Wer glaubst du, könnte diese Person sein, die Bill Belichick als die Person ansieht, die am gefährlichsten ist, die zu doppeln ist? Oder glaubst du, es gibt vielleicht in dem Moment keine, weil man sagt, okay, wir stoppen einfach das Laufspiel mit noch mehr Energie?
Ja. Ich denke, also ich glaube, also ich halte Cooks für einen guten Receiver, aber halt nicht für einen sehr guten Receiver, wie es Hill war zum Beispiel. Ich finde nicht, dass er, oder ich glaube nicht, sagen wir es mal besser so, dass er konstant gedoppelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es in einzelnen Situationen sicherlich der Fall sein wird, aber meines Erachtens steht es und fällt es mit dem Laufspiel. Und da wird die Passverteidigung mit Sicherheit eine Spur drunter leiden. Ich könnte mir vorstellen, dass man das halt erstmal so angeht und sagt, okay, komm, wir machen die Box ein bisschen voller. Spielen halt nicht so viel Nickel und Dime, wie wir es im Vorfeld getan haben, also sprich mit 5 oder 6 Defensive Backs, sondern mit mehr Linebackern. Ich frage mich auch zum Beispiel, ob Danny Shelton aktiv sein wird im Super Bowl oder ob er eben nicht aktiviert wird, so wie es auch in der Regular Season häufig der Fall war. Er ist ja dann eher so die Person, die das Laufspiel stoppen soll, aber er hat halt auch häufig in der Saison nicht wirklich überzeugt. Dementsprechend ist das schwierig. Also für mich liegt der Fokus wirklich darauf, erstmal den Lauf wegzunehmen, denn wenn der Lauf bei den Rams nicht funktioniert, dann hat das Spiel auch nicht so richtig funktioniert. Und das ist so das klassische Bill Belichick. Nimm das weg, was ihr am besten können. Und das muss nicht unbedingt irgendein Receiver sein, sondern das kann auch das Laufspiel sein. In dem Fall dann Todd Gurley. Ja. Ist ja sowieso die Frage, ist er überhaupt wieder fit? Ne? Also er hatte nach dem letzten Spiel selber gesagt, ja, nee, er ist nicht verletzt, er ist einfach nur, hat einfach nur einen miserablen Tag gehabt. Oder was hat er selber gesagt, dass er bemitleidenswert war, so ungefähr, ne? Oder etwas in diese Richtung. Liegt es vielleicht daran, dass er angeschlagen ist, dass das Knie wieder nicht ganz in Ordnung war? Und dann könnte sich die Frage mit dem Laufspiel schon selber ein bisschen klären, wobei CJ Anderson ja auch so, ja, naja, also er hat ein gutes Spiel gehabt und er hat ja auch durchaus auch Erfahrung mit den Patriots, denn er war ja in dem 2015er Broncos-Kader drin, in dem das Wade Phillips ja auch gecoacht hat und natürlich auch Aqib Talib. Allerdings, was du eben meintest mit der Defense von den Broncos, ich finde nicht, dass die zu vergleichen ist, ansatzweise mit der Rams-Defense in diesem Jahr.
Nee, aber Wade Phillips läuft halt gerne das Konzept. Er bringt ungerne extra Pressure mit Blitzpaketen, sondern vertraut einfach auf die Line, dass sie genug Druck ausüben kann mit 5 Leuten oder sogar auch manchmal nur 4. Und hat dann dadurch eben mehr Möglichkeiten in der Verteidigung. Und damit steht und fällt es halt einfach. Also wenn die, er hat halt einfach diesen großen Vorteil, dass er einfach immer mindestens einen unglaublichen Superstar in seiner D-Line hat. Ob das jetzt Von Miller war bei den Broncos oder jetzt eben Aaron Donald, der konstant ein Double-Team zieht. Also Jack Mason oder Tooney werden sehr, sehr viel Andrews aushelfen müssen.
Ich denke eher, dass Andrews einen von den beiden aushelfen wird. Ich glaube, das ist der Optimalfall, den Bill Belichick und Brian Flores aufzeichnen werden.
Und natürlich ist es nicht die gleiche Defense wie gegen Denver damals, weil da fehlt es dann einfach im Secondary nach Aqib Talib. Und der jetzt auch deutlich nicht mehr da ist, wo er mal war, als er bei den Patriots und dann später bei den Broncos war. Aber das ist halt so ein bisschen so der Stil, den er läuft. Das ist das, was er will, was natürlich auch im Grunde genommen jeder Defensive Coordinator will, dass du mit deinem Base-Package im Grunde genommen genug Druck ausüben kannst.
Ja, das ist natürlich auch sehr komfortabel.
Das wird sehr interessant sein, auf jeden Fall. Also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die Receiver von den Rams, wie sie angenommen werden von den Patriots, ob sie in der Lage sein werden, sich früh frei zu spielen, ob sie in der Lage sein werden, mit ihren Crossing-Routen etc. Diese Yardage, diese Short- bis Mittel-Yardage-Plays auch zu bekommen, wie die Patriots dagegen spielen. Die Patriots haben sehr, sehr aggressiv gespielt gegen Kansas City, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass in den Playoffs etwas laxer gepfiffen wird, was das angeht, weil das ist das, was ich meinte. Die Rams attackieren eben da, wo es schwierig ist zu verteidigen, beziehungsweise wo die Liga so ein bisschen Regel davor geschoben hat. Denn du kannst einfach als Verteidiger nicht mehr sehr viel die Hand sozusagen anlegen an den Receiver. Und das machen die Rams eben sehr gut mit ihren Receivern, dass sie da Cooks freispielen können, denn den, ja, sobald er eben ins Laufen kommt, sobald er seinen Speed aufgenommen hat, wird es eben schwer und du musst ihn vorher quasi irgendwie unterbrechen. Das wird so ein bisschen der Casus Knackus sein, sagt man das?
Casus Knacktus, glaube ich, oder?
Casus Knacktus.
Hört sich an wie so ein Asterix-Ding irgendwie.
Absolut. deswegen, aber ich glaube auch, dass die Patriots das Spiel gewinnen werden, aber ich glaube, es wird ein sehr, 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 sehr enges Spiel. Also ich glaube, es wird ein Spiel, in beide Teams 30 Punkte ungefähr scoren werden, und dass es dann Field Goal oder weniger die Entscheidung wird.
Ja, ich meine, das passt ja in die Historie der Patriots, ne? Also abgesehen jetzt vom Atlanta Super Bowl, der halt in der Overtime mit einem Touchdown entschieden wurde, war, glaube ich, jeder Super Bowl Sieg 3 Punkte oder weniger, ne? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Also passt auf jeden Fall da ein, die könnte sich dort einreihen. Gibt ja zig Storylines, ne? Ich meine, der erste Super Bowl war ja auch gegen die Rams, damals noch in St. Louis mit dem Greatest Show on Turf, hießen sie, ne? Mhm. Und Kurt Warner. Aber ja, doch, ich bin relativ zuversichtlich, was die Patriots angeht. Würde mich aber am Ende auch nicht wundern, wenn es anders aussieht. Denn das ist so ein bisschen der Recency-Bias, wie es dann immer so schön heißt. Ne? Ich meine, wir haben so viele Kopfschüttelspiele gehabt, der Patriots in der Saison, wo wir uns gefragt haben, was soll das denn? Nicht zuletzt gegen Detroit, eine mehr oder weniger unerklärliche Niederlage. Dann das Spiel gegen die Titans, wo man die Titans zwar schon nicht als Gimme gesehen hat, wo man nicht gedacht hat, okay, das muss man auf jeden Fall gewinnen, aber man hat schon mit einem Sieg gerechnet und dann auch die Niederlage, wie sie gelaufen ist. Ich glaube, die Pets hatten nur 10 Punkte erst erzielt in der Offensive. Dementsprechend, das wären dann so die Momente, wo ich sagen würde, okay, deswegen haben die Patriots den Super Bowl verloren, weil sie einfach grundsätzlich fehlerhaft waren in ihrem Kader oder im Personal oder wie auch immer und Bill Belichick das vielleicht in dem Moment dann nicht mehr kompensieren konnte. Aber tendenziell, wenn ich mir die letzten 4 Spiele anschaue und die Kurve anschaue, wie sie verläuft, dann muss ich schon davon ausgehen.
Es gibt so viele Stories. Man könnte allein 390 Stats anführen. Ich habe so viele Sachen gelesen jetzt, dass die Rams natürlich zu Hause stärker sind als auswärts, dass sie, gleiches gilt auch für die Patriots, aber dass die Rams, eine interessante Sache habe ich auch gesehen, dass sie statistisch gesehen auf natürlichem Gras deutlich besser sind als auf dem Kunst-Turf sozusagen.
Ja.
Dass die Ratings von Jared Goff da meilenweit auseinandergehen. Auch da muss man halt eben sagen, dass sie eben sehr, sehr viel zu Hause auf natürlichem Gras spielen. Das ist die eine Sache. Also dann gibt's natürlich die Unterschiede im Dome und außerhalb. Das Spiel ist in einem Dome. Dann gibt es natürlich die Niederlagen, die sie hatten. Die hatten ja so einen Bump, die Rams, zum Ende der Saison. Dann wird natürlich gesagt, okay, wenn es kalt ist, sind sie weniger gut. Und es gibt so viel, natürlich auch so viel Bullshit, der dann da aufgebaut wird um das ganze Spiel herum.
Es ist ja ein Spiel auf neutralem Feld, aber so wie es aussieht und alles, was ich höre, werden die Patriots-Fans deutlich in der Mehrheit sein. Was auch irgendwie logisch ist, denn
St. Louis.
St. Louis. Nah beieinander. Die Fans dürften sicherlich nicht mehr alle so froh sein, dass die Rams jetzt auf einmal so erfolgreich sind. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass viele Teile der alten Fanbase zumindest ein bisschen enttäuscht sind, sag ich mal. Und zum anderen die LA-Fanbase, auch wenn du eben gesagt hast, dass sie da gut eingeschlagen sind, das ist nicht so ganz meine Überzeugung. Also ich glaube, dass sie besser eingeschlagen sind als die Chargers. Ja. Das ist, glaube ich, außer Frage. Aber meines Erachtens ist die LA-Fanbase sehr schwierig und du hast in LA einfach so unglaublich viel Ableckungspotenzial. Es ist jetzt nicht so, dass du da in der Stadt bist, ne? Du hast mehrere, du hast, glaube ich, alle Major League Sportarten sind vertreten dort und natürlich auch noch ganz viele andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass du aus LA so viele Fans ziehen kannst. Gleichzeitig hast du auch viele Transplants da, also sprich Leute, die halt irgendwie beruflich dahin gegangen sind und dementsprechend dann vielleicht noch Fan ihres Heimatteams sind, wo sie geboren sind oder so. Dementsprechend glaube ich, dass die Patriots deutlich mehr Fans vor Ort haben werden, was man ja auch bei dieser Stand-Off-Rally gesehen hat. Ne? Ich glaube, 35.000 Menschen da nun, um sich die anderthalb Stunden Unterhaltung anzugucken.
Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Patriots sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren, dass sie ihre Dynastie aufgebaut haben, dass die Rams eben erst seit kurzem sozusagen sporttechnisch, sportgeschichtlich gesehen in der Stadt wieder sind. Und die meisten der natürlich jungen Leute erstmal im Grunde genommen neu dieses Team Fan werden müssen, sich neu verlieben müssen. Und jetzt ist das Ding natürlich auch in Atlanta, wenn man sich zurückerinnert, die St. Louis Rams waren mal in der Division mit Atlanta, sprich, sie waren mal direkter Rival von den Atlanta Falcons. Das haben vielleicht auch noch viele da in Georgia, Atlanta im Kopf und sind dann vielleicht auch eher für die Patriots. Ist jetzt nicht unbedingt leicht für so ein Team nach so einer Relocation.
Auf der anderen Seite ist Atlanta ja auch, hat ja auch noch so eine offene Wunde von vor zwei Super Bowls zu verkraften. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass diese Super Bowls, die sind ja generell nie so richtig heimspielmäßig für jedes Team, weil du auch einfach unglaublich viele Tickets hast, die an, ich sag mal, nicht so den klassischen Football-Fan gehen. Ja. Na, wenn du jetzt irgendwie, wenn Coca-Cola irgendwie ein Ticket verlost oder so oder irgendwelche Corporate-Business-Guests da irgendwie am Start sind, die dann ein Ticket haben oder es einfach nur als Event betrachtet wird, dann sind das natürlich nicht Fans, die sich die Seele aus dem Leib schreien, wenn die gegnerische Offense gerade auf dem Feld ist. Ne? Also ich glaube, dieser Heimfaktor ist im Super Bowl wirklich dann doch eher zu vernachlässigen. Würde halt vielleicht leicht meines Erachtens für die Patriots sprechen, aber nicht ansatzweise wie ein Heimspiel. Denn das, da ist man, glaube ich, weit von entfernt.
Christian, du hast noch ein, zwei News-Items, die du auf jeden Fall mit uns teilen wolltest in den letzten Minuten unseres Podcasts vor dem alles entscheidenden Super Bowl in Atlanta.
Jo, Cam Newton wurde operiert. Es wurde als Schulteroperation berichtet, die relativ klein gewesen sein soll. Also so eine arthroskopische Operation, nennt man das so?
Arthroskopie?
Vielleicht. Ja, irgendwie was in diese Richtung. Genaueres weiß man wohl nicht. Es ist auf jeden Fall was man beobachten wird müssen, denn Cam Newton, man hat ihm relativ klar angesehen zum Ende der letzten Saison, dass er nicht auf sein gewohntes Potenzial zurückgreifen konnte, was die Würfe anging. Nicht wirklich nett, aber wer weiß, wie es weiterläuft, denn die Carolina Panthers stehen in den Startlöchern. Vieles wird dort auch im Front Office geändert. Der neue Besitzer Tepper ist da sehr motiviert und durchaus auch innovativ. Ich glaube, er wollte auch so eine Art Game Management Assistant für seinen Coach einstellen. Etwas, was wir ja letzte Woche auch schon bei Mike Tomlin und den Pittsburgh Steelers angerissen haben. Jemand, der sagt, okay, hier solltest du vielleicht mal nicht challengen oder sieh mal zu, die Game Clock läuft so und so weiter. Also innovatives Team möglicherweise in näherer Zukunft. Cam Newton, großes Fragezeichen.
Tja.
So, dann, was haben wir noch? Alex Smith?
Ja.
Das hattest du mir gesagt, das ist mir nämlich vorbeigegangen.
Wird mehr als befürchtet oder relativ sicher, dass er die kommende Saison nicht spielen wird, aufgrund seiner sehr, sehr schlimmen Fußverletzung, die er sich zum Ende der letzten Saison hat zuziehen müssen. Alle erinnern sich vielleicht, oder die es nicht gesehen haben, schaut es euch auch lieber nicht an diese ganz, ganz schlimme Fußverletzung, die er hatte. Wir kennen das von anderen Sportarten, Gordon Hayward zum Beispiel, der auch, das sah bei dem ähnlich aus, als wäre der Fuß nicht mehr zugehörig zum Körper. Sowas dauert sehr, sehr lange und man glaubt eben nicht, dass Alex Smith in der kommenden Saison spielen werden kann.
Ja, man ist ja sogar noch nicht mal sicher, ob er überhaupt wird wieder spielen können. Ja. Also es ist ja, wird ja sogar noch als karrieregefährdend eingestuft. Also da muss man noch weiter abwarten. Das ist natürlich die Frage, was macht Washington jetzt? Keine Ahnung. Das ist natürlich auch ein Team, das sich häufig selber ins eigene Fleisch schneidet. Und mit so einer Situation wird es natürlich auch nicht mehr leichter, ob man dann mit Josh Johnson nächstes Jahr weiterspielt, mit Mark Sanchez. Wir werden sehen. Aber das ist ein Thema für die Offseason und da wird sicherlich noch einige News geben. Und dann hattest du dir die Seth Wickersham-Story zu dem dysfunktionalen Franchise geführt beziehungsweise gekauft von Jimmy Haslams beziehungsweise den Haslams, die Cleveland Browns. Ich habe es mir tatsächlich nicht weiter durchgelesen, weil ich mir dachte, Seth Wickersham, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den. Der war mir irgendwie dann doch ein bisschen zu sehr zu reißerisch und zu tendenziös und Nein, ich habe es dann erstmal gelassen, aber du hast es dir durchgelesen und vielleicht kannst du ja kurzen Abriss geben.
Ja, die Sache ist halt, Seth Wickersham, es wird halt interessanterweise halt jedes Mal wieder erneut gehypt, als wäre es jetzt, als hätte er irgendwie den Gral irgendwo gefunden, mal wieder bei irgendeinem NFL-Team. Dadurch wird man dann irgendwie dazu gelockt, das doch zu lesen, und schon beim Lesen merkt man, dass man es eigentlich nicht hätte tun sollen. Im Grunde genommen ist Seth Wickersham müsste er einen Pulitzerpreis bekommen, dafür leere Worthülsen aneinander zu reihen. Denn darin ist er verdammt gut. Er schreibt im Grunde genommen in seiner gleichen Art und Weise wieder, dass er von unglaublich wichtigen und glaubwürdigen Quellen innerhalb der Organisation, die im Grunde genommen bei den Haslams jeden Abend im Wohnzimmer sitzen und um Hugh Jackson herum, so viel Input bekommen hat, dass er jetzt weiß, warum es bei den Browns eben nicht läuft, und dass es eben, kreidet er natürlich auch Haslam natürlich stark an, Dorsey, der gegen den Besitzer arbeitet, der gegen den Coach arbeitet, der wiederum gegen den GM arbeitet, also alle haben im Grunde gegeneinander gearbeitet, das Team, so sagt er, war eigentlich auf der Seite von Hugh Jackson, auch alles Sachen, die vorher ganz anders berichtet wurden von vielen anderen Leuten, dass Hugh Jackson eben schon lange beim Team nicht mehr angekommen ist. Es ist sehr strange, auch die Story, dass dann, ich meine, es ist schön, dass Greg Williams keinen Job da bekommen hat als Head Coach, aber auch das wurde damit angeführt, dass es da eben Kontroversen gab, dass man da eben Dorsey dann wieder mal eins auswischen wollte. Viel Rauch um im Grunde genommen nichts, beziehungsweise nichts Bewiesenes, denn Seth Wickersham hat eigentlich nie Beweise, sondern eigentlich immer nur ähnlich wie Schefter oder Ian Rappaport, somebody very close, bla bla bla, inner circle, der mir gesagt hat, aber nicht sich anonym bleiben möchte, aber ganz, ganz nah dran ist und ganz, ganz viel weiß. Im Grunde genommen kann man zusammenfassen, Seth Wickersham hat mal wieder einen derartigen Artikel geschrieben, der nichts Neues hervorbringt, als das, was wir schon wissen, nämlich, dass die Cleveland Browns, seitdem sie zurück sind in Cleveland, im Grunde genommen ein dysfunktionales Franchise sind.
Ja, er ist halt auch ein spezieller Reporter, ne? Er ist ja quasi, er hat ja keine spezielle Aufgabe, sondern er ist ja so wie so ein bisschen, der Investigativjournalist.
Carla Kolumna der NFL. Also der hat wirklich das Privileg, im Grunde genommen nichts Brandaktuelles schreiben zu müssen, sondern sich irgendwie 3, 4, 5 Monate auf die nächste skrude Geschichte einstellen zu können, die er dann rausbringt mit einem riesen Bohai von ESPN und der ganzen Medienlandschaft. Und dann liest man sich diese gefühlt 300 Seiten durch und denkt sich, okay, worum geht's hier eigentlich nochmal? Es ist wirklich traurig.
Ja, eigentlich ist es die Grundlage für guten Journalismus, wenn man wirklich einen Reporter hat, der sich frei das Thema suchen kann, das er gerne hätte. Mhm. Das Problem ist halt nur, er hat halt, ist halt auch nicht ganz frei. Er wird halt auch wissen, dass er eine Menge Buzz generieren muss und Klicks generieren muss für ESPN. Das ist ja nun auch wirklich ein Sportnetzwerk, das in großen Umwandlungszeiten gerade drin ist, jetzt wo es bei Disney quasi aufgesaugt wurde und ich glaube auch unglaublich viele Reporter entlassen hat, ne? Also da gab es, glaube ich, 2 Wellen, einmal in 2015 und ich glaube auch in 2018 gab es, ne? In der Offseason gab es, glaube ich, auch eine Welle, wo sehr viele Reporter quasi entlassen wurden. Also muss man da immer leider, wie bei so vielen Dingen heutzutage, immer natürlich auch so ein bisschen die Motivation dahinter betrachten.
Ja. Hast du noch?
Hi. Weiß nicht, Greg Sirland vielleicht noch, dass er sich seinen linken Fuß verletzt hat in der Aufwärmphase im NFC Championship Game. Aber ich glaube, dass er relativ problemlos wird spielen können. Der Kicker der Rams.
Ist nicht so ganz unwichtig. Könnte eine Rolle spielen im Super Bowl.
Ja, aber ich glaube es nicht. Ich meine, er hat danach auch noch den 48-Yarder und den 57-Yarder jeweils zum Ende des Spiels beziehungsweise des vierten Quarters verwandelt. Es ist natürlich nicht gut, wenn der Fuß, mit dem man sich abstützt, das Standbein heißt es dann, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, wenn der Fuß dann quasi nicht ganz üblich funktioniert, so sich anfühlt oder wie auch immer. Aber ich vermute mal, dass er fit sein wird.
Davon gehen wir aus. Es müssen ja nicht alle so verletzlich sein wie der gute Sebastian Janikowski.
Ja. Nee, aber ansonsten habe ich soweit eigentlich auch alles. Ich freue mich unglaublich auf den Super Bowl. Ich bin schon wieder jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast tatsächlich wieder so richtig in das Fieber reingekommen. Bin sehr gespannt, wie das Ganze dann aussieht am Ende. Freue mich auch unglaublich auf das neue Projekt, das wir hier vorbereiten werden. Freut euch darauf. Ihr müsst eigentlich gar nicht viel tun. Er wird halt auch in diesem Feed dann auftauchen mit dem neuen Namen, der jetzt im Moment noch ein Working Title ist. Noch nicht der entschiedene. Den können wir euch also noch nicht mitteilen. Und bin gespannt auf die Offseason, denn ich habe es auch schon ein paar Mal angedeutet, die Offseason ist für mich nicht weniger spannend als die Regular Season, denn da passiert sehr viel, das sehr spannend ist, wenn man dann erstmal quasi soweit ist, dass man auch die Details darin entdecken kann.
Absolut. Ich freue mich absolut auf den Super Bowl. Ich freue mich auf Maroon 5 nicht, die in der Halbzeit spielen werden. Ich freue mich, dass es bei CBS ist mit Tony Romo. Auf ein großartiges Spiel. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Super Bowl Sonntag und wir hören uns dann schon am nächsten Dienstag beim NFL Tuesday mit der Aufarbeitung. Viel Spaß!